Ja, liebe Geschwister, wir beschäftigen uns damit, wie ist es eigentlich zur Berufung Israels durch Gott gekommen? Wie wurde Israel erwählt? Welcher Weg hat dahin geführt? Und es war ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für uns, dass Gott seine Herrlichkeit über die ganze Erde ausbreiten möchte. Er freut sich über jeden Menschen, der ihn liebt, der Jesus Christus sein Leben anvertraut, der durch Jesus verbunden wird mit Gott, unserem Vater, in den Himmeln. Und er möchte, dass eines Tages auf der ganzen Erde alle Menschen so mit ihm verbunden sind. Als der Prophet Jesaja berufen wurde, dann wurde er ja hineingeführt in einen herrlichen Himmel und er sah den Thron Gottes. Und in Jesaja 6, Vers 3, da lesen wir, ein Seraphim, also ein gewaltiges Engelswesen, rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und das lasst uns auch im Herzen tragen, dieses Ziel, diese Zukunft. Gott wird die Erde erfüllen mit seiner Herrlichkeit, unabhängig davon, dass zwischendurch noch große Kämpfe über die Erde kommen werden. In Psalm 72, da sagt Salomo: Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Ja, Amen. Ja, und das ist dieser Wunsch auch von uns, dass wirklich jeder Winkel der Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Und das haben wir auch in Jerusalem gesehen. Viele Menschen, man merkt, und wir haben das berichtet bekommen, haben eine Grundorientierung wenigstens auf Gott, ja. Und es geht dem Tag entgegen, wenn Jesus wiederkommt und sie werden ihn als Retter erkennen und werden verbunden werden mit dem allmächtigen Gott und werden erkennen, dass Jesus der wahre Messias ist, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist, ihr Blut, das Blut des Herrn Jesus Christus sie reinigt von aller Sünde und Schuld. Und jetzt hat Gott, damit seine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen kann, schon immer nach Menschen gesucht, die von ihm berufen werden können, die einen Segen auf der Erde weitergeben können, die ihm dienen und seine Herrlichkeit ausbreiten in dieser Welt. In 2. Chronik 16, Vers 9, da heißt es: Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist so ein herrliches Wort. Und auch heute Morgen, der Herr, seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Wir sind hier nicht allein als Menschen, sondern der Herr ist mit uns. Und er sieht uns. Und er sucht auch heute nach denen, denen er treu beistehen möchte. Das ist sein Wille. Und das sind die Menschen, deren Herz ungeteilt auf den Herrn ausgerichtet ist. Deswegen war auch diese Einleitung so schön und so passend, ja. Auch unsere Gedanken, dass wir sie nicht ablenken lassen, hier dieser Gedanke, hier jener Gedanke, sondern dass wir unser Herz, unser Inneres, unsere Gedanken, unsere Sinne ganz auf Gott ausrichten und offen sind für ihn und sein Wort und seine Herrlichkeit in unserem Leben. Und wir hatten dann im Teil 1 dieser Predigt angeschaut, die Männer Gottes, die Gott finden konnte. Da war zunächst Noah, circa 2500 vor Christus, und dann Abraham, der bereit war, aus Ur in Chaldea auszuziehen, und dann Isaak, der Sohn Abrahams, der bereit war, sich binden zu lassen als Opfer, eine Vertrauensprobe Gottes. Ja, ist er dann wirklich bereit? Und er war so in Liebe mit Gott verbunden, dass er ganz gehorsam war. Und es steht geschrieben, Abraham vertraute darauf, dass Gott auch jeden von den Toten auferstehen lassen kann und dass er ihm auch seinen Sohn wiedergeben wird. Und Isaak ganz im Gehorsam geht diesen Weg, trägt das Kreuz im Bild. Wir haben das betrachtet. Er hat das Holz getragen für das Opfer schon hin. Ja, es ist genau dieses Bild des Kreuzestragens. Und es war auch dieser Ort der späteren Kreuzigung, nur eben, es war im Jahr 2100 vor Christus, ein Vorbild. Und im letzten Moment greift Gott ein und sagt, halt! Und ein Engel kommt und er bleibt am Leben und ein Opfertier gibt sein Leben. Und wir wissen, weil nur Jesus Christus das vollkommene Opfer sein konnte. Gott möchte keine Menschenopfer in diesem Sinne, er mag das nicht. Er hat das dann auch klar gesagt und offenbart, aber er wollte die Treue sehen und er hat dann Jesus, das Lamm Gottes, in die Welt gesandt, um als Opfer für alle Menschen 2100 Jahre danach sein Leben zu geben. Für uns, damit wir leben können, in Ewigkeit mit ihm verbunden. Und Johannes der Täufer, als er den Herrn Jesus kommen sieht, dann ruft er, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und jetzt gehen wir weiter und jetzt wird es schwierig, weil in der Berufung war Gott jetzt in diese Linie gegangen, Abraham, Isaak, und also würden jetzt die nächsten Berufenen wieder Söhne sein von Isaak. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil die waren nicht so ganz ideal, die jetzt kommen. Und Gott hatte eine große Arbeit, ein großes Wirken notwendig, um sie umzugestalten. Und wir lesen aus 1. Mose 25 über Esau und Jakob. 1. Mose 25, Esau und Jakob. Das war etwa 2066 vor Christus. Hier heißt es, die Nachkommen Isaaks, Esau und Jakob. Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, also sie hat jetzt Angst, dass sie sterben muss, ja, wenn es so steht, warum trifft mich das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Jahwe aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib, wie verheißen. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter, ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und jetzt kommt eine sehr bekannte und sehr wichtige und sehr zentrale Episode. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Man kann auch übersetzen: Ich sterbe vor Hunger. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte: Schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Amen. Also, das ist eine wahre Begebenheit Gottes, die Folgen hat durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Und wir kennen ja, dass ein Linsengericht ist sprichwörtlich geworden im Deutschen, ja, dass man wertvolle Dinge nicht für ein Linsengericht verkaufen soll. Und wir müssen hier sehen, zunächst, es ist wieder ein Glaubensakt, dass die Kinder überhaupt zur Welt kommen. Rebekka ist unfruchtbar und Isaak betet für seine Frau und Gott tut ein großes Wunder und die Kinder entstehen in ihrem Leib. Und das erinnert uns natürlich daran, auch Abraham und Sarah haben ja erst im hohen Alter dann Isaak bekommen. Und auch das war ein wunderbares Eingreifen von Gott. Wir merken also, hier war ein Haus, eine Familie, ein Clan, wo Gott wirksam war, wo er Gebete erhört, wo der Segen der Eltern weitergegeben werden sollte an die Kinder und Enkel und Urenkel und sollten sogar Völker entstehen, die Gott segnen möchte. Und hier haben wir erst einmal diese ganz wichtige Tatsache: Gott erhört Gebet. Und das ist auch für uns ganz wichtig. Und die Erhörung von Gebeten geht weit über das, was wir uns vorstellen können. Wir sind oft in unserem Glauben sehr begrenzt, aber wir dürfen beten: Herr, vergib mir meinen Kleinglauben, stärke meinen Glauben, lass mich denken an dich, lass mich aufsehen auf deine Herrlichkeit und lass mich im Vertrauen auf deine Verheißungen leben, beten und Gebete zum Thron senden. In 1. Johannes 5, Vers 13, da gibt es eine wunderbare Verheißung zum Gebet. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es zunächst: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Also was jetzt kommen wird als Verheißung, ist für die Gläubigen, die an Jesus glauben. Und wir wissen, das Wort Glauben in der Bibel ist nicht dieses griechische Verständnis von ich halte es für wahr, sondern zum biblischen Glauben gehört immer auch das wirkliche Vertrauen zu Gott, ganz eng mit ihm verbunden zu sein und aus diesem Vertrauen her auch zu leben und zu handeln. Das ist im biblischen Glauben immer mit eingeschlossen und wir dürfen das nicht voneinander trennen, die Theorie und die Praxis, wie das dann später erst in der Kulturgeschichte gekommen ist. Und wer also so glaubt an den Namen des Sohnes Gottes und Jesus ist sein Herr und er liebt Jesus und er lebt für Jesus, der kann sagen mit 1. Johannes 5, Vers 14: Das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden, von Gott und vom Herrn Jesus. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. So hört er uns. Ja, das ist ganz wichtig. Er hört uns immer. Unser Gehör lässt oft nach mit der Zeit. Also mein Gehör war vor 10 Jahren besser als heute. Ich brauche aber noch kein Hörgerät. Ja. Ich habe mir auch nie vorstellen können, dass mein Vati mal ein Hörgerät braucht. Der hat jetzt Hörgeräte und es ist ein Segen, er kann dann besser hören wieder. Ja? Aber bei Gott brauchen wir keine Angst haben, dass er etwas nicht hört. Er hört jedes unserer Worte, jedes unserer Gebete. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und das lasst uns bitte auch praktizieren. Und wir kommen ja hier in diesen wichtigen Episoden aus der Urglaubensgeschichte der Menschheit immer wieder an diesen Punkt, wie wichtig Gebet war, damit Gott eingreift, wie wichtig Gebet war, damit sich Situationen zum Besseren verändern, wie wichtig Gebet ist, damit Menschen gläubig werden. Und andersherum, wie das Gebet von Gott erhört wird in Situationen, wo du menschlich gesagt hast, ist gar nicht möglich. Und doch, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das, was hier auch für leibliche Kinder geschrieben war, dass es heute auch für die Wiedergeburt im Heiligen Geist, für geistliches Glaubensleben möglich. Wenn mich jemand gesehen hätte mit 15, 16, noch 17 Jahren und es wäre gesagt worden, der Mann steht mal in der Gemeinde vorn und predigt das Wort Gottes, dann hätten die Leute nur mit dem Kopf geschüttelt. Das wird niemals passieren. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das gilt für eure Söhne und Töchter und Enkel und Urenkel und Nachkommen und Ehepartner und alle. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und er erhört Gebet bei denen, die ihm von ganzem Herzen ungeteilt dienen, haben wir gehört. Denn er möchte seine Herrlichkeit über die gesamte Erde ausbreiten. Gott hat uns lieb, haben wir so oft gesungen. Und zu dieser Liebe gehört auch, dass er uns segnet. In Epheser 1, Vers 3 steht geschrieben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, das meint wieder die, die wirklich mit Jesus leben und für ihn wirklich ungeteilten Herzens da sind. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten in Christus Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten in Christus. Und deswegen ist auch dieses Gleichnis für uns auch wichtig, weil nicht nur damals ging es um einen Segen, den Gott geben wollte und den Gott ausbreiten wollte, sondern auch heute für unser Leben geht es um viel Segen von Gott, den er ausbreiten möchte in dieser Welt. Und er möchte dich segnen und er möchte sie segnen und er möchte mich segnen, dass wir diesen Segen weitergeben. Und wir sind schon Gesegnete in dem Herrn. Denn wenn wir in Jesus Christus sind, haben wir viel, die Fülle reichen Segens in Jesus Christus in den himmlischen Regionen. Das ist Gottes Wort im Epheserbrief im ersten Kapitel und wird dort noch viel weiter ausgebaut. Und jetzt gehen wir in diese Situation hinein. Und ich muss natürlich jetzt hier einiges kürzen, aber was erst einmal ganz wichtig ist hier, wir lesen so Dinge wie, Esau liebte, wen hat er geliebt? Das Linsengericht. Er liebte das Linsengericht. Er liebte das Jagen, merkt ihr? Ja, habt ihr da mal gehört, er liebte Gott? Nein. Und da sind wir an dem entscheidenden Punkt. Da sind wir an dem ganz entscheidenden Punkt. Und ich habe mir halt viele Gedanken gemacht, wie kam es dahin? Wie kam es dahin? Und eines, was mir aufgefallen ist, Isaak hätte nach Kenntnis der Verheißungen, die da waren, auch vor der Geburt, wir haben es ja gehört, viel Zeugnis geben müssen von diesen Dingen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wer war denn der Opa von ihm, vom Esau? Wer war denn der Opa? Abraham, könnt ihr euch das vorstellen? Das war der Opa. Ja, wisst ihr, was der alles an Glaubenszeugnis hatte zum Weitergeben? Und diese Orientierung an diesem großen Segen, diese Weitergabe, ja, des Wirkens Gottes im Leben von Abraham beispielsweise oder auch Isaak selbst, der erlebt hatte, wie Gott ihn befreit hat und dann das Opfertier dafür gegeben hat und geredet hat und große Verheißungen gegeben hat. Alles das wurde offenbar gar nicht so tief immer wieder an den Esau weitergegeben, obwohl das da war. Und da frage ich mich auch, ja, gebe ich genug weiter von den Glaubenserfahrungen, die ich gemacht habe? Interessanterweise, das Jagen, das hat der Isaak unterstützt. Merkt ihr das? Ja? Das hat ihm gefallen. Wenn der Esau dann Wild gebracht hat, er hat den Reh geschossen, der hat den Hasen mitgebracht und so, ja, das hat gut geschmeckt. Dann hat der Isaak sich gefreut und deswegen war es auch sogar sein Lieblingssohn, ja. Aber lieber Isaak, was hättest du gleichzeitig alles an geistlichen Dingen weitergeben können? Und davon lesen wir halt fast gar nichts hier. Das ist mir halt aufgefallen. Und auch die Rebekka, das war doch so eine eigentlich tiefgeistliche Frau, von Gott extra berufen. Sie ist sogar ein Vorbild für die Gemeinde, ja. Und wir lesen dann hier auch nichts, dass sie positiv auf Esau eingewirkt hätte, denn es steht einfach geschrieben, Isaak liebte den Esau und Rebekka liebte den Jakob. Versteht ihr? Und wahrscheinlich haben die das zu sehr aufgeteilt. Der Isaak ist halt für den Esau verantwortlich und die Rebekka für den Jakob, ja? Und der Isaak, tja, hatte eben auch seine schwache Seite und hat sich darauf eingelassen, immer nur mit diesem Jagen und Wild und Essen und so. Und er hätte so ein Erbe weitergeben können, also geistlich meine ich, ja? Und die Rebekka ähnlich. Was hätte die alles Feines an Erlebnissen mit Gott weitergeben können, sowohl an Esau als auch an Jakob? Nun gut, wir wissen nicht, aber geschrieben steht es nicht. Es ist höchstwahrscheinlich so gewesen, dass da ein Mangel war. Und das ist halt für uns auch wichtig. Die Stärken der Jungs, ja, die weltlichen Stärken, die wurden gefördert und müssen gefördert werden. Und das ist auch in Ordnung, weil es muss ja auch eine berufliche Grundlage geben. Aber es gab kein geistliches Gegenwirken gegen die Schwächen. Versteht ihr? Also es wurden zwar die Stärken gefördert im weltlichen Sinne, was kann der Junge mal werden vom Beruf her oder das Mädel werden vom Beruf her, aber sie wurden nicht geheiligt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also jetzt hat jemand eine Begabung zum Kfz-Schlosser zum Beispiel. Und das ist ja ein richtig guter, solider Beruf, mal angenommen. Ja? Und da hat ja niemand was dagegen. Und das ist jetzt die Stärke. Und der Vati hat auch schon immer gerne in der Garage geschraubt. Und jetzt gibt er das weiter und die mögen sich. Ist alles okay, ja? Aber jetzt muss das auch geheiligt werden. Jetzt müsste ich auch sagen, Junge, das ist ja hervorragend, dass du so gut mit Autos umgehen kannst. Aber denk dran, es gibt noch mehr als Autos. Aber denk dran, der das größte Auto fährt, muss nicht das beste Herz haben. Denke dran, Autos werden irgendwann mal verschrottet, aber es gibt auch Dinge, die im Himmel Ewigkeitswert haben und die sind viel wichtiger. Versteht ihr? Man kann das eine fördern, aber gleichzeitig muss man darauf achten, dass die Hauptausrichtung auf den Herrn ist. Und das ist im Prinzip beim Isaak gewesen. Ja? Das Jagen ist gefördert worden. Aber es ist nicht gesagt worden, Junge, Jagen ist nicht alles. Versteht ihr? Nichts gegen ein schönes Essen, aber das ist nicht alles. Denk an deinen Großvater, was der für eine Berührung von Gott hatte. Wie er mit Gott von Herzen verbunden war. Mein Junge, sieh, was ich erlebt habe mit Gott, das ist wichtig. Gott möchte dich auch gebrauchen. Er möchte, dass du nicht nur im Wald herumläufst, sondern er möchte, dass du einmal in seinem herrlichen Paradies sein wirst, dass du ein Leben geführt hast zu seiner Ehre. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ja? Und das kann man im Prinzip auf alle Berufe anwenden, auf alle Vorbereitung von jungen Leuten und auch auf unser Leben. Da habe ich mir hier viele Beispiele genommen. Ja? Das ist egal, ob das ein Verkäufer ist, dass er am Ende nicht nur noch dran ist, was brauche ich Neues und was will ich noch haben. Oder, könnten wir weitergehen, ein Bauer, da haben wir immer das Beispiel in der Bibel, die zweite Scheune, die dann vollgemacht wird, ja, dass man eben das Maß hält. Und im Sport meinetwegen, sportliche Berufe, auch was ganz Schönes, ja. Aber wenn du am Ende im Körperkult landest und es geht nur noch darum, wie du aussiehst und ob du wirklich total fit bist und die letzte Muskelfaser auch noch stimmt, ja, dann ist man doch schon so weit weg von Gott und merkt es überhaupt nicht. Weil man sich nur noch auf das Fleischliche und Weltliche konzentriert. Und Lehrer, Pädagogen sind in der Gefahr zu denken, sie wissen alles besser. Ja, das ist natürlich auch klar, wenn man den ganzen Tag Leuten erklärt, wie was geht, dann ist man natürlich in der Gefahr, dass man ständig allen erklären will, was richtig ist. Ja? So, und es könnte ja auch sein, dass es Dinge gibt, die man selber erstmal lernen muss und auch nicht so gut weiß. Und so ist im Prinzip in jedem Bereich und auch der Mammon, wenn der dahinter steht, das Geld in den Mittelpunkt kommt, dann verdirbt es den Menschen, wenn es zentral im Mittelpunkt ist. Und der Herr Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das war genau die Frage bei Esau. Wo war sein Schatz? Wo hat er seine innersten Bedürfnisse geistlich auch gestillt? Und da finden wir eben diesen Ansatz, dass er ganz auf das Weltliche und Irdische orientiert war. Wir aber wollen auf das Himmlische orientiert sein. Wir wollen schauen auf den Herrn Jesus. Wir wollen ihm zur Ehre leben. Und da heißt es im Hebräerbrief im 12. Kapitel, und das passt so gut auch zu dem Vortrag heute, im Hebräerbrief Kapitel 12 ab Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen, diesen Erstgeburtssegen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum mehr zur Buße oder zum Segen, obgleich er sie eifrig mit Tränen suchte. Sondern ihr sollt Folgendes tun. Denkt daran, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist das Erste, was hier genannt wird, ja. Und das ist jetzt eben diese Sicht auch, wir haben jetzt das irdische Jerusalem gesehen und Gott möchte, dass wir im Glauben schon weitergehen und dass wir wissen, wir haben eine himmlische Hauptstadt und Heimat in den Himmeln, das himmlische Jerusalem, und dass dort unser Zuhause ist und dass wir dorthin gehen möchten und dass das einmal das Zentrum unseres Lebens sein wird. Und das irdische Jerusalem, wenn der Herr wiederkommt, wird verwandelt werden und er wird regieren von dort aus. Und so sind diese drei Dinge hier, der Berg Zion, das sagt uns ja jetzt viel, und die Stadt des lebendigen Gottes verbunden dann mit der himmlischen Welt und dem himmlischen Jerusalem. Und die Bibel sagt, seid nicht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkaufte, sondern seid die, die es bewahren, damit sie einmal dort leben werden, zu Gottes Ehre. Und dann geht es weiter. Ihr seid gekommen zu Milliarden, das sind Zehntausende, unzählige Tausende von Engeln, einer Festversammlung von Engeln und Geretteten und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist wichtig. Das sind die Menschen, mit denen wir uns verbinden im Geist, ja. Eins sind die Menschen, die Jesus von Herzen dienen möchten, die ihr Kreuz täglich auf sich nehmen und ihm nachfolgen zu Gottes Ehre. Und wir dürfen wissen, da sind schon so viele bei dem Herrn angekommen. Ich weiß nicht, auf wen ihr euch persönlich freut, wir alle, dass wir den Herrn Jesus wiedersehen, ja. Und dann aber auch, wer aus euren Familien, wo ihr euch sicher seid, das waren richtig tiefgläubige Menschen. Und sie sind heute nicht mehr unter uns, aber sie sind schon da bei dem Herrn. Und da werden wir hinzukommen und werden uns alle wiedersehen und werden uns in die Arme nehmen und werden uns freuen in dem Herrn. Das ist wichtig. nicht die Orientierung an fleischlich-weltlichen, noch leider in Sünde gefangenen Menschen, sondern an der herrlichen Versammlung Gottes, der Geretteten in den Himmeln. Und das dritte und letzte, was genannt wird, ist natürlich, dass wir achten und uns ausrichten auf Gott selbst, den Richter aller, und auf Jesus, den Mittler des neuen Bundes, der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, und auf das Blut der Besprengung, der Reinigung, das Blut des Herrn Jesus, das besser redet als das Blut Abels. Und dann heißt es hier noch, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, ja, der von den Himmeln her spricht. Und so möge Gott uns segnen und möge uns gebrauchen zu seiner Ehre. Und ich möchte noch bitten, auch um Gebet in dieser Woche. Ich werde im Harz helfen beim Verteilen dieser Schriften, Glaube oder Aberglaube. Und lasst uns beten, dass Menschen Jesus finden und gerettet werden und herausgerettet werden aus okkulten Bindungen und in ihre wahre Berufung hineinfinden und einmal mit uns verbunden sein werden in der Herrlichkeit Gottes. Ja? Denn dieser Okkultismus ist auch so ein typisches Beispiel, wie man sein Erstgeburtsrecht verlieren kann, verloren gehen kann. Und wir wollen, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Gott liebt jeden Menschen. Es gibt niemanden, den er nicht liebt. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Und lasst uns ihm danken dafür, dass er so ein herrlicher Gott ist, diese Dinge vorbereitet hat, dass wir so gesegnet sind und dass er den Segen weitergeben möchte. Und lasst uns ihn bitten, dass viele Menschen das Herz Jesus schenken und gerettet werden. Und nennt auch konkret die, die ihr auf dem Herzen habt, vor dem Thron Gottes mit Namen. Vater, wir danken dir, dass diese Liebe auch heute für jeden einzelnen Menschen da ist. Und Herr Jesus, du bist ja wirklich für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen, um mit deinem Tod zu bezahlen für jede Sünde und Schuld. Und Herr, wir beugen uns vor dir und wir bitten dich um Vergebung, wo irgend Sünde ist in unserem Leben, lieber Herr. Da reinige uns ganz und gar in diesem heiligen Blut, Herr. Und mach uns ganz rein und verbinde uns mit dem Vater der Herrlichkeit. Und wir beten dich an, Vater, und geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Und Herr Jesus, du siehst jedes Herz. Und Herr, wer immer offen ist für dich, kann sein Leben dir anvertrauen, darf um Vergebung bitten, um ewiges Leben. Und Herr, wir beugen uns und wir bitten dich ganz herzlich, nimm unser Leben in deine Hände. Führe du uns deinen Weg, Herr Jesus Christus, bis in die Herrlichkeit des Vaters. Herr, geh du uns voran und führe uns und leite uns. Und Herr, zeig einem jeden seine Berufung von dir und öffne die Herzen, den Segen zu erkennen, den du vorbereitet hast für alle Ewigkeit. Nimm uns ganz und gar hin, lieber Herr, und lass uns voller Freude in den Alltag gehen, vertrauend auf dich, anbetend den Vater, und gestärkt durch deinen Geist. Wir beten dich an und geben dir die Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.